Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gerwin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 97 und irgendwie habe ich ein Déjà-vu, weil wir hatten schon mal eine Folge 97, die ist aber tatsächlich verschwunden. Wir haben ja quasi Staffel 2 von Die drei Fragezeichen und die verlorene Podcast-Folge, diesmal mit Tim Notdurft. Wir schwören euch aber, dass wir die irgendwann nochmal nachliefern werden, aber jetzt ist das hier Folge 97, die andere wird dann die 98er sein und wir begrüßen einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, wir nennen sie heute Miss Handball und das tun wir mit allem, was dazu gehört. Eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Handballs, Annette Sattler ist da, hi.
Hi Kevin, schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne, wir freuen uns, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Geht's dir gut?
Ja, mir geht's sehr gut.
Wir haben einen neuen Sponsor für den Löwenfunk. Da wollen wir mal herzlich willkommen sagen und Dankeschön an unseren Podcast-Sponsor. Seit dem 1. November präsentiert nämlich Febesol den Löwenfunk. Das ist eine Firma aus St. Leon Roth, ist der Solartechnik-Experte und neuer Exklusivpartner der Rhein-Neckar-Löwen. Willkommen an Bord. Und wir starten auch direkt mit der ersten Kategorie.
Löwen aktuell.
Ja, mit dir können wir über alles sprechen, was aktuell in der Handball-Bundesliga so los ist. Findest du die Bundesliga momentan genauso wild wie ich und wie wir?
Ja, völlig wild. Also ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwelche Ergebnisse zu prognostizieren oder irgendein Gefühl vorher abzugeben, weil die letzten Wochen einfach nochmal speziell gezeigt haben, dass ja wirklich alles passieren kann. Jeder kann jeden schlagen und du im Idealfall aus neutraler Sicht von außen betrachtet bleibst bis zum Ende so. Und keine Ahnung, am Ende haben wir wahrscheinlich einen Meister mit 12 Minuspunkten, ich weiß es nicht. Aber es ist schon sehr, sehr wild und gefühlt wird es von Jahr zu Jahr wilder in der Handball-Bundesliga.
Ist denn für dich die MT Melsungen tatsächlich als aktueller Tabellenführer auch ein Meisterkandidat? Oder glaubst du, dass es schon so ist, dass die wie in den letzten Jahren auch Probleme bekommen irgendwann?
Ich glaube tatsächlich, dass da, und das war im letzten Jahr schon zu erkennen, da hat nur die Konstanz an der einen oder anderen Stelle gefehlt. Ich glaube, da hat sich tatsächlich was entwickelt. Ich glaube, dass sie natürlich, wenn sie verletzungsfrei bleiben und alles, was noch sonst so noch dazu gehört, dass sie Meister werden können. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde es wahnsinnig feiern, wenn sie Meister werden würden, weil so viele Menschen da draußen immer noch die, ich sag mal, alte MT Melsungen sehen und nicht so wirklich wertschätzen, dass sich da wahnsinnig viel entwickelt hat. Und alleine schon, um diese ganzen Menschen zum Schweigen zu bringen, würde ich es wahnsinnig feiern, wenn die MT Melsungen Meister werden würde.
Ich sehe ehrlicherweise ein bisschen Parallelen zu uns, sage ich dir ehrlich, weil und ich finde, dass es sogar einige Parallelen gibt, weil es bei den Löwen ja auch mal Zeiten gegeben hat, in denen mehr Geld als Verstand da war, um das mal so zu sagen. Das war bei der MT Melsungen jetzt auch viele Jahre lang so. Und bei uns war das Geld dann irgendwann weg sogar und danach haben wir die großen Erfolge gefeiert. Bei der MT Melsungen ist das Geld noch da und die werden aber, irgendwas hat sich trotzdem verändert, wahrscheinlich personell, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob sie es durchhalten. Also ich fände es auch nicht schlimm, logischerweise. Aber da setze ich noch ein ganz großes Ausrufezeichen dahinter. Wie siehst du denn Hannover?
Auch spannend. Da glaube ich allerdings tatsächlich, dass die noch nicht so weit sind, dass sie das konstant über die komplette Saison hinkriegen. Also belehrt mich gerne eines Besseren, liebe Recken. Aber mein Gefühl sagt, da fehlt tatsächlich noch so ein bisschen die Konstanz, Kaltschnäuzigkeit, wie auch immer man es nennen will. Aber du, am Ende wissen, wir sind ja sowieso im Januar, Ende Januar alle ein bisschen schlauer, weil du weißt selber, was bei so einem Turnier passieren kann und plötzlich sind die Vorzeichen komplett andere, was die Rückrunde betrifft. Deswegen lass uns darüber vielleicht Ende Januar, Anfang Februar nochmal sprechen.
Ja, das stimmt. Worüber wir aber natürlich jetzt sprechen müssen, ist der THW Kiel. Also ich werde aus dieser Truppe überhaupt nicht schlau momentan. Das ist heute so, morgen so. Die hauen Magdeburg weg. Klar, Magdeburg hat auch Probleme. Muss man auch ehrlich sagen. Die haben einfach beide, glaube ich, diesen Flow gerade nicht. Flensburg ja auch nicht.
Findest du, dass Flensburg ihn nicht hat?
Also ja, vielleicht jetzt gerade, klar, so ein Derby-Sieg, der hilft natürlich erstmal, aber die haben halt auch schon 8 Minuspunkte. Das ist,
ich glaube, was bei Plentenburg so ein bisschen getäuscht hat, war dieser krasse Saisonstart, wo natürlich alle gesagt haben, boah, die marschieren durch und keiner so richtig auf die Gegner geguckt hat. Also ehrlicherweise waren das halt auch am Anfang Gegner bei der SG Flensburg-Handewitt, die du schlagen musst, wenn du das Ziel formulierst, Meister zu werden. Und das haben sie erneut getan. Und danach kamen dann plötzlich die Niederlagen und dann haben eben alle gesagt, oh, die Flensburger irgendwie doch nicht. Aber das waren Niederlagen, die eben auch passieren können. Wie gesagt, ich glaube, es war echt getrübt durch diesen extrem krassen Saisonstart. Beim THW Kiel gebe ich dir recht. Wir hatten eben das Thema Konstanz, fehlt komplett Ruhe. Absolute Wundertüte. Da ist von absolut großartiger Performance bis zu völligen Versagen ist ein hartes Wort, aber du weißt, was ich meine, ist da irgendwie gefühlt gerade alles möglich und du weißt halt vorher nicht, was du kriegst. Beziehungsweise habe ich das Gefühl, die sind immer noch in der Lage, große, entscheidende Spiele zu gewinnen. Sie sind aber nicht mehr in der Lage, das alle 3 Tage zu tun. Also wenn sie es dann einmal geschafft haben, wie gegen Magdeburg, dann war das offensichtlich halt auch so ein Kraftakt, dass dann ein paar Tage später keine Energie mehr im Tank ist. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu früher, diese konstante Maschinerie, die einfach immer lief beim THW Kiel, egal wie hoch die Belastung war, die gerät halt immer mal wieder ins Stocken.
Absolut. Ich hatte das übrigens verwechselt. Kiel hat tatsächlich schon die 8 Minuspunkte. Ich wusste nur, einer von beiden hat genauso viele wie wir. Und die SG Flensburg-Handewitt hat mit 5 Minuspunkten gleich mit Berlin und einen mehr als Magdeburg und Hannover. Momentan ist es tatsächlich die MT Melsungen, die da oben ganz souverän vorweg marschiert. Das wird auf jeden Fall noch ziemlich spannend. Die Rhein-Neckar-Löwen und diese Kategorie heißt ja Löwen aktuell, liegen momentan auf Platz 8. Was machen die Löwen auf dich für einen Eindruck?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so das Jahr des sich selbst findens, der Löwen der Zukunft. Also gefühlt steht irgendwie alles schon so ein bisschen unter dem Stern, wie geht's weiter ohne Juri? Und ich habe das Gefühl, dass die Saison auch so ein bisschen dazu genutzt wird und ehrlicherweise wäre das ja auch ziemlich schlau, schon jetzt geschauen, wie können wir bestimmte Dinge kompensieren, als erst irgendwie im Sommer damit anzufangen, wenngleich du dann sicherlich auch noch irgendwie neue Spieler dazu bekommst. Aber ist es mehr Konstanz da als in der vergangenen Saison? Aber ich glaube, es fehlt halt auch noch Konstanz, um wirklich oben mitzuspielen. Es wird darum gehen, glaube ich, sich neu zu erfinden, beziehungsweise das neue Gesicht dieser Mannschaft zu finden ohne Juri. Das steht für mich irgendwie über allem in dieser Saison.
Ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Einerseits, klar, ist Juri, auch durchaus logischerweise ja auch menschlich jemand, der uns sehr fehlen wird. Aber ich glaube auch, dass es eine riesige Chance für die Rhein-Neckar-Löwen ist. Nach Andi Schmid-Ära, wo wir brutal abhängig von einem Mittelmann waren, jetzt sind wir auch, man merkt ja auch, also seit Juri nicht gespielt hat in den Spielen, wir haben die, glaube ich, alle verloren. So, und wieder abhängig zu sein von einem Spieler finde ich einfach super schwierig, ehrlicherweise. Deshalb glaube ich, dass es für alle eine Chance sein kann. Es ist schon sehr viel Fokus auf Juri, wenn ich dann immer schon in einschlägigen Zeitungsberichten schon nicht mehr von den Rhein-Neckar-Löwen lese, sondern nur noch vom Knorr-Club, dann nervt mich das schon sehr. Aber ja, er wird uns vor allen Dingen menschlich sehr, sehr fehlen, weil da finde ich ja sowieso, dass der Mensch Juri Knorr in dieser ganzen Berichterstattung sowieso immer viel zu kurz kommt. Ne? Die Leute denken immer, wenn ich nur lese, was ich lese, dann müsste ich eigentlich denken, Juri Knorr ist 35 Jahre alt, erfahren ohne Ende und vollkommen zu Recht immer im Fokus von allen Erwartungen. Und das finde ich halt, boah.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kriege immer die Krise, wenn ich den Satz höre oder lese, gerade beispielsweise auch von Experten oder auch von Kollegen, egal jetzt ob jetzt Kommentator oder Moderationsbereich. So wie der Juri tickt, und dann beliebig erweitert war dieser Satz, wie der Juri tickt, wird ihm Dänemark gut tun. Da denke ich mir immer, wie tickt denn der Juri? Also wer von euch weiß denn wirklich, wie Juri Knorr tickt? Wir haben eine Ahnung davon. Wir haben eine Ahnung davon, dass er Dinge mehr hinterfragt, als es vielleicht andere Handballer tun. Wir haben eine Ahnung davon, dass er grundsätzlich einfach ein sehr tiefgründiger, feinsinniger Charakter ist. Aber keiner von uns weiß, wie Juri Knorr wirklich tickt. Und das finde ich immer sehr vermessen, dass wir ihm eigentlich ein Bild aufstülpen, was vielleicht gar nicht seinem Inneren entspricht.
Bin ich wirklich komplett bei dir. Trotzdem lehne ich mich insofern aus dem Fenster. Ich glaube, für ihn persönlich ist es, glaube ich, wirklich nicht so schlecht, in diesem krassen Handballmarkt Deutschland, in diesem Juri-Knorr-Markt zu sein. Also er wird es ja immer noch sein, logischerweise, über die Nationalmannschaft. Da wird schon genug Druck noch kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, ein bisschen näher.
Aber du hast eine Ruhephase dazwischen dann, ne? Also ja, du hast eben nur in Anführungszeichen in dieser Nationalmannschaftsphase. In der Zeit dazwischen im Verein wird er, glaube ich, schon ein entspannteres Leben führen können, was das mediale Interesse betrifft, als das hier in Deutschland tut. Und ich glaube auch, also natürlich ist es der richtige Schritt für ihn, so leid es mir tut für die Handball-Bundesliga, so gerne ich ihn weiter hier bei uns auf der Platte sehen würde. Aber ich glaube, für ihn ist es tatsächlich der richtige Schritt. Ich meine, er wird sich nicht umsonst dafür entschieden haben, er weiß ja, was er tut.
Ich bin gespannt. Ich habe jetzt ja auch, zuletzt war er verletzt viel und mich würde mal interessieren tatsächlich, ob es für ihn jetzt was verändert, dass Mike da nicht mehr ist. Mhm. Das hat mich übrigens total schockiert, ehrlicherweise. Wie hast du das aufgenommen?
Ja, genauso. Also ich war sehr, sehr überrascht. Mein erster Gedanke war, dass es was mit der Champions League zu tun haben könnte, dass sie ja da schon in der Liga einfach Federn gelassen haben und mit dem finanziellen Background, der da herrscht und den Erwartungen, musst du natürlich nächstes Jahr Champions League spielen, gerade wenn du dir anguckst, welcher Kader da zusammengestellt wurde. Es soll aber wohl so gewesen sein, dass die Mannschaft und er wohl nicht so richtig zueinander gefunden haben. Also das hat wohl nicht so richtig harmoniert. Klar, für Juri macht es einen Riesenunterschied. Ich glaube, Mike war schon auch ein Grund für ihn, dahin zu gehen. Und jetzt muss man halt schauen, wie es weitergeht.
Das ist alles Zukunftsmusik im Hier und Jetzt. Sind wir relativ stolz darauf, dass wir Berlin geschlagen haben. Das war für mich dann, das ist dann auch schon wieder so typisch Löwen, ehrlicherweise. Eigentlich das letzte Heimspiel verlierst du vor 11.500 Zuschauern gegen Eisenach. Und dann schlägst du die Füchse, was ja niemand erwartet hat.
Wow, und gegen Eisenach hast du jetzt auch eine schöne Wiedergutmachung mit Konsequenz quasi. Boah, ganz ehrlich, ich glaube, das wird für euch das schwerste Spiel der Saison, weil die brennen natürlich mit 1000% darauf, ins Final Four einzuziehen. Für die ist das Spiel des Lebens quasi. Ich glaube, das wird hart.
Vielleicht, ich mache mir ein bisschen Hoffnung darauf, dass die vielleicht auch endlich mal ein bisschen was zu verlieren haben. Die sind ja immer der komplette, also das ist ja deren Ding so, ne? Die wollen irgendwo hinkommen, wollen denjenigen ärgern, haben eigentlich nicht, haben nie was zu verlieren. Mhm. Dieses Mal, ich glaube, dass die Mannschaft, dass das Umfeld, glaube ich, jetzt wirklich, ich hoffe ehrlicherweise, dass sie so ein bisschen den Fehler machen und uns jetzt vielleicht mal ein bisschen unterschätzen, weil, also wir sind in diesem Duell, also da kann mich jeder bewerfen oder. Aber wer will denn jetzt behaupten, dass wir in dem Duell jetzt Favorit sind? Ich meine, okay, haben wir ein Heimspiel? Nein, klingt vielleicht doof. Ist okay, lasse ich mir auch gerne sagen. Wir haben auch ein Heimspiel, alles gut. Aber ich meine, wir haben in der Bundesliga gegen die noch nie gewonnen. Wir haben immer verloren. Ja. Und das auch nie knapp. Also doch, einmal war es knapp bei uns zu Hause letztes Jahr. Aber wir haben die jetzt in der Halbzeit mit 7 hinten gelegen gegen die. Mhm. Und okay, ohne Juri, mit vielen kranken Spielern, alles, nehme ich alles hin, aber ich glaube wirklich, dass es ist eine andere Halle, es ist alles ein bisschen anders gegen Eisenach. Aber hast du die Auslosung zufälligerweise gesehen, live oder auf Video nachher?
Leider nicht.
Es war halt, ich habe es mir nochmal angeguckt, weil ich wissen wollte, wie sehr man das gemerkt hat. Aber es ist ja keiner gegangen nach dem Spiel. Das heißt, da waren 3000 Löwen-Fans in der Halle. Berlin hatte niemanden mitgebracht, da waren kaum Gäste-Fans mit. Und er zieht das Heimspiel. Die Xenia zieht das Heimspiel und die ganze Halle jubelt und dann ziehen sie Eisenach und die ganze Halle so, oh, das war schon brutal witzig. Aber was, also ist das, was glaubst du, wie krass spielt dann da auch die Psyche mit? Weil, also sie haben Qualität, keine Frage, aber sie leben ja von was ganz anderem. Sie leben ja nicht von der spielerischen Qualität, die sie haben.
Nee, sie leben von, glaube ich, von einem Trainer, der es schafft, wie kaum ein anderer, seine Spieler an sich glauben zu lassen. Das ist eine ganz, ganz große Kunst von Mischa Kaufmann. Und sie leben von einem Trainer, der sich halt taktisch Dinge einfallen lässt, ob die kein anderer kommt und womit sie dann vielleicht den einen oder anderen überraschen. Und so wie ich ihn kenne, wird er wahrscheinlich jetzt schon daran tüfteln, was er euch da präsentiert, um euch da ein bisschen aus dem Konzept zu bringen.
Also das klingt jetzt vielleicht böse, aber er muss sich ja wahrscheinlich gar nicht so viel Neues einfallen lassen, weil das hat ja bisher immer alles ganz gut funktioniert. Wir wussten ja schon, dass die mit ihrer, ich nenne es ja immer die ADS-Kevin-Defensiv-Taktik, so ne, ungeduldig einfach mal drauf. Aber wir kommen damit nicht klar offensichtlich. Ich weiß auch nicht so wirklich, warum wir damit nicht klarkommen, aber wir kommen damit nicht klar. Würdest du dich zu einem Tipp hinreißen lassen?
Ich glaube, dass es am Ende dann doch die Rhein-Neckar-Löwen machen. Ja. Also eng, wirklich eng, vielleicht sogar Verlängerung.
Boah, ich hoffe, ich das durchhalte, ey, kurz vor Weihnachten. Das ist auch mal fies, der Termin, ne?
Ja, der ist wirklich fies.
Also, den haben wir übrigens jetzt gerade, kriege ich die Nachricht geschickt von Rüdiger, von unserem Pressesprecher, dass ich sagen darf, dass das Spiel gerade terminiert wurde. 19. Dezember, 19 Uhr. Und selbstverständlich, das ist, da haben wir ja wirklich auch einen Lauf, spielen wir in Heidelberg im SNP Dome. Der hat uns zuletzt sehr, sehr viel Glück gebracht. Deswegen sind wir jetzt dann nicht so doof und gehen da nicht in den SNP Dome. Was diese Auslosung noch hervorgebracht hat, ein Zweitligist wird im Final Four sein. Wie verrückt ist das denn eigentlich?
Ja, mega cool, mega cool. Also wieder eine neue Geschichte, die wir erzählen können über das Final Four. Ich glaube, es wird dem Turnier total gut tun. Ich meine, für die, egal wer es jetzt wird, ob Balling oder Coburg, für die wird das Spiel des Lebens. Die werden wahrscheinlich alles mobilisieren, was sie irgendwie im Umfeld an Fans auftreiben können. Ich glaube, stimmungsmäßig wird das absolut überragend. Sportlich, je nachdem, wer dann noch so ins Final Four einzieht, wird es natürlich eine Hammeraufgabe. Aber allein, ich meine, so ein Final Four lebt ja nicht nur von dem, was auf der Platte passiert, sondern auch ganz viel von dem, was drumherum passiert, egal welches Final Four. Und allein für die Geschichten, die wir drumherum erzählen können, ist das eine überragende Geschichte.
Finde ich auch. Ich kann dazu einen ganz kurzen Schwenk erzählen. Xenia Smietz von der HB Ludwigsburg hat das Los ja gezogen. Und Antje Döll, ihre Mitspielerin, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch bei HB Ludwigsburg, hatte ihr vorher gesagt, also damit eins klar ist, Xenia, du ziehst gefälligst ein Zweitliga-Duell. So, das muss wirklich sein. Du musst mir versprechen, du ziehst ein Zweitliga-Duell. Und sie sagte, sie hat gefühlt in der Hosentasche noch gemerkt, wie ihr Handy durchgehend vibrierte, als sie dieses Zweitliga-Duell gezogen hat, weil die ganze Mannschaft sich darüber totgelacht hat, dass es genau so gekommen ist, wie alle gesagt haben, zieh bitte dieses Zweitliga-Duell.
Also, ja, dann müssen wir schon wieder im Vorlauf für das Halbfinale dann uns einladen, durch Antje Döll, die das Ganze vorausgesagt hat.
Muss, also ist das Spiel in Balingen oder spielen die in Coburg? Das ist eine gute Frage, ne?
Coburg, oder?
Ja, gut, das wäre dann ein bisschen weiter weg, weil ansonsten, wenn das Spiel in Balingen wäre, wäre die an.
Das Final Four fürs Halbfinale dann. Holen wir uns Antje Döll.
Ach so, meinst du das? Ja.
Vorausgesagt, also auf jeden Fall eine Mannschaft im Final Four.
Ich dachte jetzt, du meinst für das Spiel, weil wenn es, weil Bietigheim oder Ludwigsburg, Balingen wäre ja nicht so weit voneinander entfernt. Aber stimmt, Balingen wird als Erstligist behandelt in der Pokalrunde. Deswegen kann Balingen, glaube ich, kein Heimrecht bekommen haben.
Veröffentlicht, auch wenn du sagst, es ist schon terminiert, aber veröffentlicht ist noch nichts auf der Seite.
Ich habe auch ehrlicherweise nicht mehr im Kopf, wer da zuerst. Aber ich meine, Balingen zählt noch als Erstligist. Und deswegen kann Balingen, glaube ich, kein Heimrecht haben im Halbfinale, wenn die gegen den Zweitligisten spielen. Aber definitiv, den Tipp gebe ich euch. Antje Döll, die hat gesagt, hier, sieh mal zu. Ich hatte nämlich Xenia zwei Tage später getroffen beim Heimspiel der HB Ludwigsburg in der Champions League und da haben wir uns darüber unterhalten. Also sie hat definitiv Wort gehalten. Dezember ist so November, Dezember für dich immer so die stressigste Zeit im Handball?
Ja, das Ende ist natürlich schon immer viel und dann halt im Frühjahr wieder, ne, so Richtung April, Mai, wenn dann die ganzen Final Fours kommen und das Saisonfinale. Da passiert schon immer relativ viel. Bei mir ist jetzt tatsächlich gefühlt der Dezember ja wirklich extrem im Vergleich zu den anderen Monaten, weil ich die letzten Monate ein bisschen weniger gemacht habe und so ein bisschen entspannter mal in die Saison gestartet bin und nicht gleich wieder von 0 auf 100 und jetzt so im Dezember quasi wieder auf mein altes Level und Pensum zurückgehe. Deswegen fühlt sich das jetzt gerade wirklich, also eigentlich ist es nicht mehr als all die Jahre davor, aber der Kontrast zu den Monaten davor ist natürlich gerade deutlich größer.
Ja, wir sind ja beide selbstständig. Muss man, glaube ich, auch zwischendurch. Es ist super schwer, sich als Selbstständiger diese Pausen zu gönnen, weil man es einfach nicht macht, irgendwie gefühlt. Also es ist nicht so, als würde man sich das nicht selber gönnen, sondern es ist einfach irgendwie so ein, das nehme ich dann doch noch mit. Ach komm, das kann ich ja auch nochmal eben mitnehmen und so. Hast du schon Highlights im Dienstplan, wo du sagst, da freust du dich jetzt bis Weihnachten oder bis darüber hinaus, bis zum Ende des Jahres noch sehr drauf?
Ich hatte jetzt das Nordderby, das war natürlich cool und der Pokal war cool. Ich gehe davon aus, dass ich im Pokal auf jeden Fall im Einsatz sein werde, vielleicht ja sogar bei euch, mal gucken. Und ansonsten gibt es ein Highlight, das auch ein bisschen was mit euch zu tun hat, aber ich glaube, darüber darf ich noch nicht sprechen. Dann im nächsten Jahr. Ich überlege gerade, nee, so. Aber ich bin auch ganz schlecht. Also wenn du mich fragst, wo bin ich in 2 Wochen? Keine Ahnung.
Kenn ich. Kann ich.
Und man guckt halt auf die Woche und sagt, okay, ich weiß, dieses Wochenende habe ich nichts. Wir fahren ein paar Tage weg und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wo ich dann nächstes Wochenende bin.
Ja.
Am Montagshake. Insofern, nee, also das große Highlight war tatsächlich das Nordderby und auch dieses Pokalspiel Kiel gegen Magdeburg, was ja jetzt zurückliegt.
Weil bei uns knallt es ja gefühlt jede Woche. Unsere Highlights im Herbst, wir spielen nächste Woche gegen Gummersbach, dann spielen wir gegen Flensburg, wir spielen gegen Magdeburg und am zweiten Weihnachtsfeiertag dann gegen Wetzlar. Für all die Spiele könnt ihr euch natürlich auch noch Tickets besorgen. Und dann, und ich glaube, das war deine Andeutung gerade geschuldet, im Februar, 4. Februar, ist Uwes großes Abschiedsspiel. Auch dafür könnt ihr euch noch Tickets holen. Da ist schon richtig viel raus. Wir wollen aber natürlich dem Uwe eine ausverkaufte SAP-Arena präsentieren. Ich weiß nicht genau, wie viele sich von euch noch damals an das Abschiedsspiel von Olli Rogisch. Warst du da damals vor Ort?
Nee, war es nicht.
Das ist ja auch schon wieder, das ist ja schon wieder so lange her. 12 Jahre mit Sicherheit schon. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war. Das war ja ein Tag, nachdem wir auf diese unfassbar dramatische Art und Weise das Meisterschaftsfinale verloren haben. Und es war so ein bisschen auch geplant als Meisterfeier und so und kam anders als gedacht.
Ich hoffe, Olli hatte trotzdem einen guten Tag.
Das glaube ich definitiv. Also die Arena war ausverkauft damals. Es war gegen die Nationalmannschaft, Löwen gegen Nationalmannschaft. Das war ein geiler Tag, deswegen kann ich auch nur jedem ans Herz legen, kommt auch zu Uwes Abschiedsspiel. Also das hat sich Uwe nicht nur verdient, das wird sich auch für euch lohnen. Da wird es sehr viele Highlights geben und da werden ganz, ganz viele große Handballstars aufschlagen. Nicht nur aus Deutschland, das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil.
Also ich komme... in welcher Rolle auch immer. Aber das lasse ich.
Okay, das ist doch ein Kompromiss. Dann brauchst du nichts verraten und wir freuen uns, wenn du da bist. Lass uns noch mal kurz auf die Tabelle gucken, wenn wir dann schon bei aktuellen Themen sind. Lass uns mal nach unten gucken. Da finde ich es brutal spannend. Glaubst du, dass es dieses Jahr jemanden erwischt, wo wir es heute noch nicht erwarten?
Ich glaube, dass es dieses Jahr jemanden erwischt, von dem ich es letztes Jahr schon erwartet habe, nämlich der HC Erlangen. Ich glaube, dass da ganz viel im Argen liegt.
Ja.
Und wie gesagt, ich hätte sie eigentlich letztes Jahr schon, als Absteiger auf dem Zettel gehabt. Ja, und ich glaube, Potsdam ist einfach der Qualitätsunterschied zu allen anderen Mannschaften ist einfach zu groß. Also ich glaube nicht, dass Potsdam es schafft, sich da unten rauszuboxen. Und dann wird es, glaube ich, Erlangen als zweiter Absteiger.
Was ich heftig finde, ist, wir hatten ja jetzt Potsdam am Wochenende und das Spiel habe ich mir auch angeguckt mit dem Kollegen Kretsche als Experten. Was sie da immer wieder angeführt haben, was mir auch nicht so bewusst war, ist tatsächlich, wenn du mal auf die Tordifferenz guckst, dann muss Potsdam eigentlich echt nur mal einmal gewinnen. Dann sieht die Welt nämlich gleich ganz anders aus.
Das ist
also, Da ist natürlich, also ich mache mir mehr Sorgen um Stuttgart, sage ich dir ehrlich, als um den HCE, weil also TVB Stuttgart muss man jetzt natürlich gucken, wie der neue Torhüter einschlägt. Ich glaube, Samir Belhassen ist ein Torhüter, der braucht kein Warm-up, der geht da rein und wird denen auch in jedem Fall weiterhelfen. Dass Jürgen Schweikert als Trainer funktioniert, ist auch klar. Jens Bürkle wird wahrscheinlich noch abzuwarten sein, wie sehr er sich da in das Thema reinarbeiten kann. Aber wenn ich mal auf die Tordifferenz gucke, die natürlich ja dann auch irgendwann mal eine Bewandtnis hat,
die ist
hat Stuttgart einfach minus 74.
Ja.
Erlangen minus 47, Potsdam minus 38. Also ich glaube, dass man in der baden-württembergischen Landeshauptstadt sich auf jeden Fall ganz derbe Gedanken machen sollte, weil also es wird auf jeden Fall, also ich sind wir uns aber einig darüber, dass Bietigheim wahrscheinlich drinbleiben wird?
Ja, bin ich fest von überzeugt, Bietigheim packt's.
Ich hatte tatsächlich gedacht, dass Eisenach mehr Probleme kriegen würde, jetzt wo Manuel Zehnder da nicht mehr spielt. Das haben sie offensichtlich sehr gut kompensiert.
Ja, Manuel Zehnder weg und der zweite Aspekt, so dieses, ne, der zweite Jahr als Aufsteiger immer schwieriger und so ein paar Überraschungseffekte natürlich auch schon verpufft, aber Mischa Kaufmann zeigt, dass er das hinkriegt.
Also Potsdam befürchte ich auch, die werden kaum eine Chance haben. Ist so ein bisschen wie Hamm vor 3 Jahren so. Die sind halt einfach, ne, da gibt's vielleicht nochmal so ein Aufbäumen irgendwie, aber das wird schon unfassbar schwierig. Aber eigentlich müssen die drei da unten, 16, 17, 18, müssen brutal aufpassen, dass sie nicht schon ganz früh das unter sich ausmachen. Weil Wetzlar hat jetzt schon 4 Punkte Vorsprung auf Erlangen, auf Stuttgart. Danach kommt Göppingen, Bietigheim, HSV. Die sind ja alle nur vom Tabellenplatz her im Abstiegskampf. Also, boah. Das wird, glaube ich, auch brutal spannend. Ica Romero macht da in Bietigheim einen unfassbar guten Job. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also dein Tipp ist Erlangen?
Ja, Erlangen und Potsdam.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Also die haben sich in Stuttgart letztes Jahr so abgefeiert, dass sie baden-württembergischer Meister geworden sind, dass sie einmal über den Rhein-Neckar-Löwen standen. Nur muss man ja leider sagen, das lag nicht daran, dass deren Leistung so gut war.
Okay. War halt nicht so schwer, hinter euch zu landen letztes Jahr. Ne?
Also, wie beobachtet man das als, wenn man dann die Liga moderiert, hat man da so ein Auge drauf und denkt sich zwischendurch, Kerl, was machen die denn da?
Ja, natürlich fragt man sich das immer wieder und man fragt sich natürlich von außen auch immer wieder, warum funktioniert es nicht, warum läuft es nicht? Ich bin kein Freund davon, dann da irgendwie spekulativ unterwegs zu sein, weil am Ende wissen wir es alle nicht. Entweder kriegst du Antworten zu diesen Fragen vom Trainer oder eben nicht. Aber dann sich mit Spekulationen zu helfen, ist jetzt nicht so mein Fall. Und du hast vor allem, Mitleid ist ein Scheißwort, niemand will Mitleid, aber du fühlst mit. Natürlich, du fühlst mit Menschen, die du seit vielen Jahren kennst. Ich habe mit Uwe mitgefühlt, weil ich ihm natürlich eine bessere letzte Saison gewünscht hätte, sowohl persönlich als auch dann sportlich für die Mannschaft. Das ist es, glaube ich. Oder Joel, mit dem fühlt man mit, weil man auch dem natürlich ein anderes Ende in Mannheim gewünscht hätte. Das ist es eher so, dieses menschliche Mitfühlen.
Ja, das haben sowohl Andi Schmid als auch Uwe Gensheimer gemeinsam. Ne? Die sind beide mit so beschissenen Saisons verabschiedet worden. Was mir immer so brutal viel Hoffnung gibt, ist halt einfach, wir werden am Ende 12. und steigern unseren Zuschauerschnitt. Also das finde ich dann immer so geil. Ne? Das ist einfach dann schön zu sehen, dass die Fans treu sind. Aber klar, das Rumoren hört natürlich auch einfach nicht auf. Die Frage ist aber auch, was ist die Erwartungshaltung? Also ich glaube, ehrlicherweise, wenn ich mir angucke, was die potenziellen Finanzen der Vereine sind, die da oben stehen, ist halt dann auch einfach die Frage, was ist da bei uns drin? Also die Zeiten sind sicherlich vorbei, in denen wir, wenn wir überhaupt jemals im Geld geschwommen sind, das ist auch sicherlich jetzt eine übertriebene Floskel, aber das ist echt die große Frage, wie das finanziell halt einfach gelagert ist. Und ich glaube, dass der Uwe in einen brutalen Job gerutscht ist. Super krass gespannt. Es kann natürlich auch spannend sein. So, man wächst mit seinen Aufgaben, man wächst mit seinen Herausforderungen und Uwe war immer schon ein brutal ehrgeiziger Typ. Ich glaube, er ist der Richtige an der richtigen Stelle. Aber jetzt muss auf allen Seiten Geduld gewahrt werden. Bei den Fans auch. Ich lese dann ja auch immer mal wieder, also einigen reicht dann auch ein 8-Tore-Sieg in Potsdam nicht, wo ich mir dann auch denke, so, was denkt ihr denn eigentlich? Also es gibt keine Teams mehr in der Liga, die gar nicht Handball spielen können.
Ja.
Also verstehe ich dann leider auch nicht immer so richtig. Aber klar, der Weg muss wieder in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, dass wir jetzt wieder Spieler haben, die sich sehr mit uns identifizieren. So ein Heimann, so ein Martinovic, das sind Spieler, die haben schon Bock auch auf den Verein, die wissen, was da bei uns wächst. Und ich glaube, sonst hätten wir auch Berlin nicht geschlagen. Vor allem nicht, wenn du mit 7 hinten liegst in der ersten Halbzeit.
Ja, und du hast, um auf Uwe nochmal zurückzukommen, du hast jemanden, der mit absoluter Glaubwürdigkeit das Thema Rhein-Neckar-Löwen nach außen vertritt. Und ich glaube, das ist extrem viel wert. Du nimmst Uwe einfach zu 100% jedes Wort ab, was er über diese Mannschaft, über diesen Verein sagt. Das ist eine Botschafterfunktion, die nicht mit Geld zu bezahlen ist, weil er einfach aufgrund seiner Persönlichkeit, aufgrund seiner Geschichten schon per se glaubwürdig ist.
Absolut, ja. Wir wechseln die Kategorie und wollen dich ein bisschen näher kennenlernen.
Löwen privat.
Genau, die Kategorie heißt Löwen privat, ist aber heute Annett Sattler privat. Du bist seit vielen, vielen Jahren eines der Top-Gesichter des Handballs. Wie bist du denn überhaupt zum Handball gekommen?
Zum über Handball sprechen oder zum selber Handball?
Generell, also überhaupt zu dieser Sportart.
Ich komme aus einem Dorf, was sehr, sehr handballaffin ist, wo quasi jedes Kind im Alter von 3 Jahren direkt, wenn es halbwegs gerade auslaufen kann, von der Straße gezogen und in die Handballhalle gesteckt wird. Mhm. Und so war das auch bei mir. Da kam meine damalige oder die damalige Mini-Trainerin kam bei uns in den Kindergarten und hat gefragt, wer Lust hat, Handball zu spielen. Und alle die Mädels, mit denen ich so zu tun hatte, meine Freundinnen, haben die Hand gehoben und dann habe ich halt auch die Hand gehoben und bin mitgegangen. Und bin eine von denen gewesen, die dann auch geblieben ist. Viele haben es halt einfach ausprobiert und dann gemerkt, das ist nichts für sie. Für mich war es von Anfang an eine Art nahe zweites Zuhause. Ich habe mich sofort wohlgefühlt in der Halle und habe mich da dann fortan ausgetobt auf sämtlichen Ebenen.
Spielst du jetzt gerade noch aktiv irgendwo oder? Okay.
Ich habe dann irgendwann aufgehört, als meine Belastung bei Sport 1, das war ja meine erste Station als Sportjournalistin, das dann halt immer mehr zunahm, musste ich dann irgendwann aufhören zu spielen, weil im Handball ist ein Mannschaftssport und wenn sich die Mannschaft nicht darauf verlassen kann, dass ich am Sonntag beim Spiel dabei bin, weil ich, keine Ahnung, Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden Zweitliga-Fußball für Sport 1 machen muss, dann macht so ein Mannschaftssport halt irgendwann keinen Sinn mehr. Du brauchst eine gewisse Verlässlichkeit und die konnte ich dann irgendwann einfach nicht mehr garantieren.
Ja, fair enough. Das ist der Grund, warum ich, seitdem ich 27 Jahre alt bin, bei uns in der alten Herren Fußball spiele, wo man da erst mit 32 mitspielen darf. Weil, klar, die Wochenenden sind in unserem Job natürlich eher Werktage, als dass man sich da mal irgendwie entspannen kann. Jetzt hast du gerade schon gesagt, klar, wir kennen dich ja auch nicht nur vom Handball, sondern auch vom Fußball. Wir haben schon gemeinsam bei Magenta Sport gearbeitet. Basketball war eine der Sportarten, die du gemacht hast. Eishockey, glaube ich, auch.
Ja.
Was macht, also vor allem, wenn du jetzt so viele verschiedene Sportarten auch miterlebt hast, was macht denn für dich die Faszination Handball auch gegenüber diesen anderen Sportarten aus?
Naja, es ist halt mein Sport. Also es ist der Sport, mit dem ich groß geworden bin. Handball ist für mich zu Hause. Handball ist für mich dieses wohlige Gefühl von hier bin ich richtig, hier werde ich gewertschätzt, hier werde ich akzeptiert, hier werde ich genommen mit all meinen Stärken und Schwächen. Und das ist ein Gefühl, was ich in anderen Sportarten so in der Form nicht habe. Da ist es dann schon manchmal so, dass man sich so ein bisschen wie so ein Fremdkörper, sage ich jetzt mal, fühlt oder nicht so das Gefühl hat, zu 100% in der ganzen Thematik auch drin zu sein. Mhm. Und das habe ich beim Handball nicht. Also der Handball gibt mir zum einen ein Gefühl von zu Hause sein, nach Hause kommen, zum anderen halt ein Gefühl von Sicherheit. Ich weiß, dass wenn ich im Handball arbeite, mir quasi nichts passieren kann, weil ich diesen Sport kenne seit meinem 4. Lebensjahr. Und zwar auf sämtlichen Ebenen, indem ich selber gespielt habe, indem ich am Kampfgericht gesessen habe, indem ich Spiele gepfiffen habe, indem ich als Trainerin gearbeitet habe und indem ich drumherum administrativ gearbeitet habe. Also ich kenne diesen Sport auf allen Ebenen und in sämtlichen Facetten und deswegen fühle ich mich sicher und es ist ein vertrautes Umfeld.
Ja, ich habe das auch hier stehen. Du hast eine Trainerlizenz. Ist das im Handball auch so krass unterschieden? Also darf man da mit gewissen Lizenzen nur gewiss hoch? Ah, okay. Wie hoch dürftest du trainieren?
Bis zur Oberliga im Nachwuchsbereich. Genau. Ah, aber diese Lizenz musst du ja irgendwann auch verlängern und auffrischen. Und ich habe die halt gemacht damals, als ich die Minis trainiert habe bei uns im Verein. Aber ich bin dann natürlich irgendwann nicht mehr aufgefrischt und verlängert. Also ich bin jetzt quasi aktuell nicht im Besitz einer Trainerlizenz, weil sie halt lange abgelaufen ist. Und es wahrscheinlich auch schlau wäre, jetzt nochmal eine zu machen, weil sich ja in den 20 Jahren wahnsinnig viel verändert hat im Handball.
Hast du dir mal überlegt, einfach auch mal auf der anderen Seite im Handball tätig zu werden? Vielleicht mal bei irgendeinem Verein, also du warst mal bei einem Verband Jugendsprecherin, aber ist das für dich auch nochmal im Hinterkopf, dass du sagst, oh, irgendwann vielleicht nochmal in die Richtung was machen?
ist es auf jeden Fall. Es ist immer mal wieder ein Thema. Es gab auch durchaus schon Anfragen und Angebote von Handball-Bundesligisten, für sie zu arbeiten im Pressebereich. Hat aus verschiedensten Gründen dann immer nicht so richtig funktioniert und geklappt. Aber es ist auf jeden Fall eine Option, die ich mir vorstellen kann, vielleicht auch beim Verband oder in der Liga. Fakt ist, ich werde wahrscheinlich in 20 Jahren, dann bin ich 61, nicht mehr vor der Kamera stehen. Ich glaube, dass die Halbwertszeit von Frauen in diesem Job ist ja doch noch mal ein bisschen begrenzter als die von Männern. Ich glaube, Männer können dann schon noch mal ein paar Jahre mehr. Die Frage ist ja auch, ob ich das in 20 Jahren überhaupt noch will. Das ist noch mal der andere Aspekt. Klar, aber das Ende der Fernsehkarriere wird nicht gleichbedeutend sein mit dem Ende meines Arbeitsweges. Insofern muss da schon noch irgendwas kommen und ich würde gerne im Sport bleiben, ich würde gerne im Handball bleiben. Insofern wäre so eine Pressestelle in einem Verein, Verband, in der Liga eigentlich das ideale Zukunftsszenario für irgendwann mal, nicht für die nähere Zukunft.
Du lebst in Magdeburg, richtig?
So ist es, genau.
Also schaffst du es immer komplett neutral zu sein oder gibt es schon Clubs, wo du sagst, habe ich schon irgendwie ein Faible für?
Es gibt natürlich habe ich einen Lieblingsverein. Der natürlich aus meiner eigenen Historie kommt. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand merkt, wer dieser Lieblingsverein ist. Und er hat nichts mit meinem Wohnort zu tun, er hat auch nichts mit meinem ehemaligen Wohnort zu tun. Ich meine, bevor ich in Magdeburg gelebt habe, war ich lange in Berlin. Das hat was mit gemeinsamen Erlebnissen zu tun. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass man mir das draußen anmerkt.
Dass man dir das anmerkt. Du würdest es uns auch nicht verraten dann offensichtlich.
Ich glaube, damit tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich das jetzt sagen würde.
Ich hätte ja einen Tipp, aber wenn du nicht drüber sprechen möchtest, dann respektiere ich das natürlich. Das, sobald das Mikro aus ist, werde ich dir meinen Tipp offerieren. Du hast auf jeden Fall auch zu uns einen relativ engen Draht. Du hast damals dein letztes Spiel für Sport 1 bei uns moderiert und hast dann von uns, glaube ich, damals sogar eine Meistermedaille bekommen.
Meistermedaille und ein Trikot. Ja. Beides noch da. Beides in meinem Büro.
Genau. Hältst du in Ehren?
Ja, selbstverständlich.
Ja. Hast du damals auch gedacht, es könnte auch mein letztes Handballspiel für immer sein? Fürs Fernsehen?
Das war damit, davon war ich damals fest überzeugt, ja. Also ich meine, es war damals schon klar, dass ich nicht zu Sky gehen werde. Ich wusste, die Rechte sind für 6 Jahre bei Sky. So, dann kann man ja selber rechnen, wie alt man dann ist. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt ja auch ganz bewusst für einen ganz anderen Weg entschieden. Also ich bin ja nach meinem Ende bei Sport 1 erstmal komplett raus aus dem Sportjournalismus. Es hat jetzt nicht so lange angehalten. Ich war dann relativ schnell auch wieder zurück. Aber zu dem Zeitpunkt war ich der festen Überzeugung, das war mein letztes Handballspiel. Ja.
Das war super emotional, fand ich. Das hab ich, ich könnte dir heute nicht mehr sagen, gegen wen wir damals gespielt haben.
Das weiß ich.
Ehrlich? Das ist interessant.
Und dieser ganze komplett an mir vorbeigezogen. Also ich war wie ferngesteuert eigentlich an diesem Tag, weil ich natürlich mehr mit meinen eigenen Emotionen zu tun hatte als mit allem anderen. Also das war für mich halt, das klingt so pathetisch, aber schon das Ende einer Ära. War einfach eine verdammt lange Zeit, die der Handball die Hauptrolle in meinem Leben gespielt hat und plötzlich sollte es halt vorbei sein. Und ihr habt mich da ehrlich gesagt auch sehr überrascht. Also wir hatten ja jetzt vor diesem Spieltag jetzt also nicht so eine wahnsinnig enge Beziehung zueinander. Ich war jetzt nicht irgendwie regelmäßig bei euch. Und ich hätte da also A, nicht damit gerechnet, dass das für euch, also dass ihr das überhaupt auf dem Schirm habt, dass das für euch überhaupt Thema ist. Und dann auch noch, also dass es überhaupt Thema ist, hat mich überrascht. Und dann auch noch die Art und Weise mit dem Trikot und der Meistermedaille. Habt ihr mich ganz schön zum Heulen gebracht an dem Tag.
Also da muss ich wirklich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das ist einer der Punkte, den ich bei den Rhein-Neckar-Löwen am allerhöchsten schätze. Also ich meine, klar, jeder wird sich denken können, dass ich dann nicht umsonst arbeite und so, man verdient damit sein Geld und bla. Aber was die Rhein-Neckar-Löwen für Wertschätzungen parat haben, ist unfassbar. Und das ist auch zum Glück wirklich über ganz viele, ich sag mal, Geschäftsführerebenen hinaus, so. Also das ist jetzt, also Jenny Kettemann war, was das anging, nochmal Next Level. Also die war wirklich, was Wertschätzung anging, ganz brutal, hat für mich persönlich auch Dinge gemacht zu meinem 10-jährigen Jubiläum, wo ich sage, werde ich niemals vergessen. Das war einfach Jenny, aber, das, da muss ich wirklich auch dem Verein Rhein-Neckar-Löwen mit all den Leuten, die da arbeiten, wirklich sagen, das ist überragend. Und das macht mich auch nochmal umso stolzer, für diesen Club unterwegs zu sein. Ich fand das damals auch total toll. Und wir hatten das natürlich auf dem Schirm. Aber du warst auch damals wie dann heute auch wieder das Nummer 1 Gesicht. So, ne? Man kannte dich hauptsächlich vom Handball. Als dann die Rechte zu Sky gewechselt sind, ich weiß es natürlich, aber wenn wir uns nur darüber unterhalten würden, was ich alles weiß, dann würde der Podcast für die zuhören, wahrscheinlich nicht ganz so interessant. Was hast du in der Zeit gemacht, in der die Handballrechte bei Sky waren?
Ich habe mich erstmal, wie ich es gerade gesagt habe, für einen komplett anderen Weg entschieden. Also ich bin Managerin geworden einer neu gegründeten Initiative, Zusammenschluss der deutschen Teamsportarten. Also der Deutsche Handballbund, Deutsche Fußballbund, Deutsche Volleyballverband, Eishockeybund und wer war die vierte? Fußball?
Hockey? Nee.
Basketball war die vierte, genau. Die hatten sich damals zusammengeschlossen und diese Initiative habe ich quasi aufgebaut und auch eine gewisse Zeit lang geleitet, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht ist, was mich glücklich macht und das große Glück war, dass kurz nachdem ich meinen Arbeitsvertrag bei denen unterschrieben hatte, hat sich damals Ali Schmidt-Fleckenstein, der ehemalige Geschäftsführer von Magenta Sport, bei mir gemeldet und hat gesagt, er möchte, dass ich gerne für Magenta Sport arbeite. Und ich war völlig perplex. Und gesagt, ich habe doch gerade einen Arbeitsvertrag unterschrieben und das geht doch alles gar nicht. Und dann hatten wir uns damals darauf geeinigt, dass ich halt am Wochenende punktuell, wenn ich Zeit habe und die Woche im anderen Job nicht zu anstrengend war, ich quasi punktuell für sie Fußball mache. Und die Tatsache, dass mir der Teamsportjob nicht so großen Spaß bereitet hat, plus dann dieser krasse Kontrast, wieder am Wochenende auf dem Rasen zu stehen und zu sehen, wie die Augen leuchten, hat dann relativ schnell dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, die Entscheidung war die falsche. Und dann habe ich da auch relativ zeitnah gegründet, habe dann aber noch das halbe Jahr fertig gemacht, meinen Nachfolger noch gesucht, das alles in Ruhe abgeschlossen und hab dann Ali gesagt, dass ich eben dort aufhöre und dann hat der gesagt, ja super, dann kannst du jetzt auch Basketball machen. Ja. Oder willst du erstmal Eishockey? Und dann hat sich bei Magenta Sport halt wieder mehr dadurch ergeben. Also klassisches Beispiel von eine Tür schließt sich und dann öffnet sich die nächste automatisch. Und dann war ich 6 Jahre bei Magenta Sport und habe da mit sehr, sehr viel Freude sehr viele tolle Sachen mit großartigen Menschen machen können.
Ja, ich habe dir meinen Einstieg bei Magenta Sport zu verdanken. Deshalb auch an dieser Stelle nochmal Dankeschön.
Immer gerne.
Ich bin ja bis heute noch da unterwegs, allerdings auch eher nebenbei, so 2-3 Spiele im Monat. Aber Magenta Sport so als Familie war schon auch immer was Besonderes, muss man schon auch ehrlicherweise sagen. Hast du dir wahrscheinlich auch nicht leicht gemacht, den Rücken zu kehren? Kann ich mir vorstellen.
Nee, es war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich. Ich bin auch ganz ehrlich, der Idealfall wäre gewesen, dass ich einfach für beide Sender hätte arbeiten können. Das war die Vorstellung, die ich hatte, die ja auch bei vielen anderen Kollegen und Kolleginnen funktioniert. Das ist ja nicht unüblich, dass wir als Freiberufler für mehrere Sender arbeiten. Das war aus verschiedenen Gründen so nicht möglich, sodass ich mich entscheiden musste. Und ja, dann habe ich mir einfach die Frage gestellt oder habe mir bin mir der Tatsache bewusst geworden, dass wenn ich nochmal im Handball arbeiten möchte, dann halt jetzt. Also wir reden dann wieder über eine rechte Periode von 6 Jahren, dann bin ich 47. Ob ich dann noch moderiere, keine Ahnung. Aber es war halt klar, wenn es zurückgehen soll in diesen Sport, dann musst du den Schritt jetzt gehen. Und am Ende war es eine Entscheidung für den Handball und nicht gegen Magenta Sport. Aber ich wollte einfach nochmal zurück in den Handball.
Ja, man muss, es ist einfach so. Im Verlaufe der Jahre trifft man Entscheidungen. Manchmal sind es falsche Entscheidungen. Manchmal merkt man auch nach einer gewissen Zeit, dass Entscheidungen nicht ganz richtig gewesen sind. Manchmal sind es Entscheidungen, die man so parallel trifft, wo man sich denkt, naja, komm, da kann man ja mal ein bisschen, und dann ist es auf einmal was total geil ist und es entwickelt sich total toll und man hängt dann da irgendwo dann in einem ganz saucoolen Projekt drin. Aber ich glaube ja auch, man muss auch falsche Entscheidungen treffen. Man muss sich hier und da auch alle paar Jahre, muss man auch mal merken, okay, das war nix. So, und dann kann man sich auch wieder Gedanken machen, wie man das dann anders machen soll. als Frau in einer Sportart wie Handball mit durchaus rustikalen und kernigen Typen, was hat dir da immer so am meisten gefallen? Also ich habe ja immer auf ewig dieses eine Bild von dir im Kopf, da wirst du wahrscheinlich tausendmal drauf angesprochen, wo du neben deines Kryptopan stehst. Damals noch Spieler von Vardar Skopje, du hast glaube ich das Final Four in Köln, Champions League moderiert. Was macht das für dich aus?
Ich glaube, das Gute ist, dass ich das selber gar nicht so wahrnehme. Also dieses Größenverhältnis oder auch dieses Kräfteverhältnis von zwei Körpern, die dann da irgendwie nebeneinander stehen und sich miteinander unterhalten. Und dadurch, dass ich mich selber nicht damit beschäftige, hat es halt auch keinen wirklichen Einfluss auf mich. Ich sehe es dann halt immer, wenn ich Bilder sehe und dann denke ich mir, ja, okay, scheiße, du bist echt ganz schön klein. Aber mir fällt es im Alltag nicht auf. Ich habe nicht das Gefühl, ständig irgendwie nach oben zu gucken oder das Schränke mir die Sicht oder das Sonnenlicht versperren. Deswegen war das für mich tatsächlich nie ein Thema. Also ich mich schüchtert das auch nicht ein, wenn da jetzt einer vor mir steht, der 2 Meter groß und 2 Meter breit ist. 0,0. Ich glaube, das war wahrscheinlich eine ganz gute Gabe, das so zu haben, sich von sowas halt nicht beeindrucken zu lassen. Aber es hat mich tatsächlich nie auch nur in irgendeiner Weise beeinflusst.
Weil du ja auch immer in all den Jahren, hast du ja gerade auch schon selber über die Sicherheit gesprochen, die du hast in der Sportart Handball, weil du ja auch immer auf Augenhöhe thematisch gestanden hast, egal. Und wenn jemand 2,25 Meter groß war. Du moderierst nur, wäre Kommentieren für dich auch mal irgendwann ein Thema gewesen?
Ist tatsächlich ein Thema, über das ich nachdenke, mit dem ich mich beschäftige. Ich hätte da auch total Bock drauf. Ich glaube, dass ich das fachlich auch könnte. Ich habe Angst vor der stimmlichen Komponente. Also ich muss sagen, ich kenne wenig Frauen, die kommentieren jetzt, egal in welchen Sportarten, wo ich es angenehm finde, ihnen zuzuhören. Die weibliche Stimme hat einfach andere Voraussetzungen als die männliche Stimme. Und davor habe ich halt Angst. Ich glaube, dass viele Frauen, die fachlich einen echten guten Job haben, draußen schlechter bewertet werden, weil die Leute die weibliche Stimme mit der männlichen Stimme vergleichen, was halt Bullshit ist. Die weibliche Stimme kann nicht das leisten, was die männliche Stimme leistet, weil die Voraussetzungen andere sind. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich mich bisher noch nicht so richtig an das Thema rangetraut habe, weil ich Angst habe, dass man sich damit halt als Frau viel kaputt machen kann, was du nicht wieder aufholen oder reparieren kannst.
Und vor allen Dingen auch, dass du nicht fair bewertet würdest.
Genau, das meine ich.
Weil es ist ja schon ein riesengroßes Thema, Kommentatorinnen, wenn wir jetzt mal beim Fußball darüber sprechen, da finde ich, gibt es ja schon mittlerweile mehrere, also das steigert sich ja schon. Und da gibt es gute wie schlechte, das stimmt. Ich versuche das schon auch immer unabhängig von der Stimme zu bewerten, weil da bin ich halt auch einfach Zuschauer. Glaubst du, dass das in der heutigen Zeit einfach immer schwieriger und schwieriger wird, weil durch Social Media einfach auch die Idioten eine ganz laute Stimme haben?
Du meinst, schwieriger wird als Frau diesbezüglich akzeptiert?
Auch den Mut zu haben, zu sagen, ich mach das.
Nee, ich glaube, dass es einfacher geworden ist. Einfach, weil es Vorbilder gibt mittlerweile. Also ich weiß noch, als Sky damals das erste Kommentatorinnen-Casting ausgerufen hat, was das für ein Aufschrei war. Mhm. So nach dem Motto, wie können die jetzt auf die Idee kommen, eine Frau kommentieren zu lassen? Mittlerweile gibt es einige in verschiedenen Sendern. Und das kenne ich von mir selber ja auch. Wenn es Frauen vor dir gibt, die einen gewissen Weg schon gegangen sind, ist es einfacher, an sich selber zu glauben, weil es jemand schon vorgemacht hat, als wenn man jetzt irgendwie kompletter Neuling ist. Deswegen glaube ich, wird es schon einfacher. Und ja, du hast natürlich recht, immer mehr Idioten erheben da draußen die Stimme. Ich erlebe aber auch genau das Gegenteil, dass immer mehr gute Menschen sich wiederum gegen die Idioten erheben und dass gerade in den sozialen Netzwerken auch so eine Gegenbewegung entsteht und immer mehr Menschen auch bei Idioten dann kommentieren und sagen, komm, halt die Klappe, schaff dir erstmal ein Profilbild an, bevor du hier irgendwie anonym irgendeinen Scheiß ins Internet bläst. Ja, das ist schon mein Gefühl, dass da auch die Gegenbewegung dominanter wird.
Ah, ich glaube, die Leute, die kein Profilbild haben, da ist es für die Menschheit meist auch besser, dass sie.
Absolut.
Markus Götz war ja auch schon mal bei uns zu Gast, Folge 64, falls ihr nochmal reinhören wollt da draußen. Sprach auch viel über zum Beispiel Feedbackkultur, Selbstmonitoring. Machst du das auch? Wie wichtig ist dir Selbstreflexion, aber auch Weiterentwicklung? Ich meine, du bist brutal erfahren. Man könnte ja jetzt denken, ja, du würdest dich nicht mehr selber coachen, weil du kannst alles, weil du so viele Jahre schon machst.
Nee, das Gegenteil ist der Fall. Also ich gehe jetzt nicht klassisch in Coachings, aber es ist im Prinzip ein alltägliches Coaching. Also wenn du dich mit Menschen unterhältst, die mit mir Sendungen machen, in Klammern müssen, einfach meinen Kopf zusammenschlagen, weil es wirklich ganz, ganz selten passiert, vielleicht ein oder zweimal in der Saison, dass der Producer nach der Sendung zu mir sagt, Internet, bist du zufrieden? Und ich sage ja. Mhm. Meine Antwort ist meistens, ja, war okay, aber da. Und dann fallen mir mindestens 10, 15 Punkte ein, die ich hätte besser machen können. Das heißt dann nicht, dass ich sie schlecht gemacht habe, aber ich hätte noch besser machen können. Also das heißt, ich bin permanent in so einer Selbstreflexion drin und in so einer Verbesserungskultur, dass das eigentlich mein täglicher Begleiter ist. Und ich glaube, manchmal würde ich mir ein bisschen weniger davon wünschen. Ich würde manchmal auch einfach sagen können, scheiß doch drauf, versendet sich, so ein Fernsehspruch, versendet sich, interessiert morgen keinen mehr, kann ich nicht. Also das nagt
dann schon auch manchmal eine negative Selbstreflexion, weil du selber zu kritisch zu dir selber bist.
Klar, also ich hatte gerade jetzt Ende letzter Saison eine Situation, da habe ich das Gefühl gehabt, das war eine furchtbare Sendung und ich habe es total verkackt und habe dieses Gefühl wirklich eine Woche mit mir rumgetragen und hatte schlechte Laune und habe schlecht geschlafen. Und wollte es mir aber auch nicht nochmal angucken, weil ich mich dann auch vor mir selber schäme und mir das dann nicht nochmal geben will. Und nach einer Woche habe ich gesagt, oh, ich guck's mir jetzt doch nochmal an. Und habe es mir dann angeguckt und habe dann hier gesessen und mir gedacht, bist du echt bescheuert? War doch gar nicht so schlimm. Hm. Eine Woche lang schlechte Laune gehabt und bin allen auf die Nerven gegangen, obwohl es dann am Ende sich als gar nicht so schlimm herausgestellt hat. Ja,
lustig. Sowas hatte ich tatsächlich auch schon mal. Basketballspiel in, ich glaube, Bamberg. Und ich hatte ein Halbzeitinterview mit Mo Stuckey und Basketball war ja jetzt nie die Sportart, in der ich jetzt so brutal gut drin war. Und mein großes Thema war immer dieses Englisch sprechen, weil das jetzt einfach nicht mein absolutes Steckenpferd ist und ich da dann Nervositätsmomente kriege. Und dann kriege ich diese Info, Mo Stuckey, und ich gehe zu ihm hin und sage dann so, ja, what do you think about the first half? Und er guckt mich halt an und sagt halt so, ja, du weißt schon, dass ich Deutsch spreche. Und das sagt, der kommt halt irgendwie aus Wilhelmshaven oder sowas oder aus Bremerhaven, keine Ahnung. Und das war so super peinlich, aber da sage ich dir ehrlich, das habe ich mir tatsächlich nie wieder angeguckt, weil ich habe mir auch nur gedacht, boah, ey, ja, das sind dann so Momente, ich weiß genau, was du meinst, dann kann die Sendung noch so geil gelaufen sein, wenn dir einmal so ein Ding irgendwie da unterläuft, dann möchte man das am liebsten direkt im Loch verschwinden.
Genau, man dann die ganze Welt hat zugesehen und alle lachen dich aus, was natürlich totaler Quatsch ist, aber du fühlst dich erstmal an.
Ja, apropos Götzi, ihr macht jetzt zusammen Hand aufs Herz, den HBL-Podcast. Wie ist das so in dieser Kooperation? Also ihr wechselt euch, glaube ich, ab, oder?
Genau, wir machen das 14-tägig, weil es sowohl für ihn als auch für mich sonst zu viel wäre. So sind wir halt einmal im Monat dran. Mhm. Und du brauchst ja schon auch zeitig auf jemanden. Ich meine, wer wüsste besser als du? Man beschäftigt sich mit der Person, man muss sich darauf einlassen. Und das ist eigentlich echt ein ganz guter Rhythmus. Also einmal im Monat ist eigentlich perfekt. Und genau, wechseln uns dann immer ab und gucken natürlich, dass wir so ein bisschen regional bleiben. Verknüpfen es aber auch oft dann mit Spielen. Also wenn er jetzt irgendwo im Einsatz ist und bleibt dann halt noch und macht am nächsten Tag einen Podcast oder ich mache es so, genau.
Aber ist auch so ein bisschen, duelliert ihr euch? Wer hat die besseren Gäste?
Also ich weiß nicht, ob er es macht, wenn, dann kriege ich davon nichts mit. Ich kenne auch, also wir haben Ende letzter Saison mal Zahlen verglichen und geguckt, wer war so der Reichweitenstärkste. Ich weiß, dass er stärksten hatte und ich hatte den Reichweitenschwächsten. Ich weiß aber jetzt nicht in der Gesamtheit, es ist auch am Ende völlig
wurscht. Ihr kennt euch aber auch schon so lange, deshalb frage ich, ne, weil ich weiß ja, also der war ja auch damals schon bei Sport1 zu der Zeit, wo du moderiert hast. Das heißt, ihr kennt euch schon wie viele Jahre?
Warte mal, ich habe angefangen bei Sport1 2003 und wir haben ja schon vor dem Handball ja schon auch zusammengearbeitet im Fußball, also 21 Jahre, ja.
Ja, aber ich mag den Typen ja wirklich unfassbar gerne, ne? Weil mit dem kannst du dich auch richtig schön verquatschen. Und was ich an dem so toll finde, ist, dass der so uneitel ist, ne? Wenn der sich dann in so einer Handballübertragung von Kretsch oder irgendwem da einen doofen Spruch fängt, dann ja, abhaken und weiter geht's. Das ist schon immer, war auch echt eine coole Folge. Ich sage ja, es war Folge 64. Jetzt haben wir auch ganz viel über das Thema Stress gesprochen. Du hast davon viel. Aber du bist auch Mutter. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Kriegst du das Thema Work-Life-Balance gut hin oder wird das schon eher schwierig?
Nee, ich habe ja gerade erzählt, dass ich die letzten Monate deutlich weniger gearbeitet habe als beispielsweise jetzt im Vergleich zur letzten Saison. Ich habe auch im Sommer komplett 2 Monate frei gehabt, also hätte zu den Olympischen Spielen fahren können und habe Angebote, oder am Ende waren es sogar 2, abgelehnt, weil ich gemerkt habe, dass ich eine Pause brauche. Weil es ist genau das, was du sagst. Ne? Du bist Mutter, versuchst da irgendwie allem gerecht zu werden. Du hast einen Job, versuchst dem gerecht zu werden, versuchst im Idealfall irgendwie auch noch deinem Mann, deinen Freunden und vielleicht auch dir selber irgendwie gerecht zu werden. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Und gehst, oder so war es bei mir zumindest, bin halt über Jahre hinweg tatsächlich einfach über meine Grenzen gegangen. Und meine große Stärke ist, dass ich sehr gut funktionieren kann. Das ist aber gleichzeitig rückblickend betrachtet auch meine größte Schwäche, weil dadurch gehe ich halt immer wieder über die Grenzen, wo vielleicht manch anderer schon sagen würde, nee, stopp, hier geht's jetzt nicht weiter. Und das war dann wirklich im Sommer so ein Gefühl von ausgebrannt sein. Und ich habe für mich gemerkt, ich kann jetzt nicht zurück auf dieses alte Pensum gehen. Ich muss ein bisschen runterfahren, um da für mich wieder eine Balance hinzukriegen. Die 2-3 Monate habe ich gebraucht dafür. Und jetzt fühlt sich es eigentlich auch wieder ganz gut und ganz okay an. Aber ja, man muss sich da sehr kontrollieren. Wie du schon gesagt hast, wir sind selbstständig. Wir verdienen halt nur dann Geld, wenn wir auch wirklich unterwegs sind. Und ja, manchmal ist es dann halt so, dass irgendwie alles gefühlt in einer Woche gleichzeitig passiert. Mhm. Dafür ist halt wieder eine Woche eher ein bisschen ruhiger.
Letzte Frage, was ist dann das Mittel der Wahl zum Runterfahren? Bücher, Serien, Filme?
Es ist was ganz Spießiges.
Oh, jetzt!
Ich habe wiederentdeckt, muss man sagen. Ich hatte das früher schon ganz gerne gemacht, aber dann noch nicht in der Intensität, weil ich in Berlin nur einen kleinen Balkon hatte. Ich bin Gärtnerin.
Ach, cool.
Ja, ich habe dieses Jahr schon relativ viel auch angebaut. Also wir haben kiloweise eigene Gurken, Tomaten.
Ach, Gemüse. Sogar. Ich dachte, wäre doch jetzt auch erlaubt, könnte man ja offen drüber sprechen.
Ob, genau. Steht auch in dem einen oder anderen Garten, die wir unten am Gebung. Nee, aber ich rede tatsächlich von Gemüse und Obst. Genau, und gleichzeitig aber versuche ich dann halt auch Zonen in meinem Garten zu schaffen, die für Tiere dann interessant sind. Wir haben Igelhäuser gebaut und Vogelnistkästen und Eidechsenburgen und kleine Teiche und genau, das ist das könnte ich von morgens bis abends machen. In der Erde rühren und am Ende des Tages völlig dreckig wieder reinkommen mit Gummistiefeln, die mit Schlamm bespritzt sind, dann geht's mir gut.
Super, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es nämlich gar nicht mein Ding ist. Ich mag es gar nicht. Ich habe zwar auch einen Garten, aber der hat, glaube ich, 30 Quadratmeter. Ich sage dem Nachbarn mit seinem Aufsitzrasenmäher immer, der soll bei mir einmal wenden, dann bin ich auch gleich fertig damit. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich fand es sehr schön, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Ich hoffe sehr, dass wir uns in diesem Jahr noch sehen und noch das ein oder andere gemeinsame Handballspiel verleben. Und
das werden wir auf jeden Fall noch sehen.
So.
Dieses Jahr noch. Pokal vielleicht.
Vielleicht im Pokal. Und ansonsten hast du ja schon gesagt, kommst du uns im Februar besuchen. Wir gucken noch mal, in welcher Art und Weise. Aber ich freue mich da sehr drauf. Und an euch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war Folge 97. Wie gesagt, versprochen, zum Thema Tim Notdorf lassen wir uns was einfallen. Da wird noch mal was kommen. Wir machen das wahrscheinlich noch mal neu. Tim hat schon zugesagt. Und dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit und kauft fleißig weiter Tickets für unsere Spiele. Und dann sehen wir uns oder beziehungsweise hören uns dann demnächst wieder. Vielen Dank. Ciao.